So viel erstmal zum Grundsätzlichen. Ich will jetzt im letzten Teil noch auf ein paar Maßnahmen eingehen, die in dieser Sphäre im Bereich der inneren Sicherheit erlassen worden sind oder erlassen werden sollen, und möchte an denen nochmal erläutern, wie sich in diesen Maßnahmen eigentlich diese Feinddefinition, die ich vorhin ausgeführt habe, praktisch realisiert, wie sie da durchgesetzt wird. Ich will mal anfangen mit dem Prinzip der Prävention, das ja in dem Umgang mit dem Terrorismus so eine hervorragende Rolle spielt. Der Staat nennt das Gefahrenabwehr, und das heißt ja nichts anderes als, die Staatsmacht muss in der Lage sein, will sich in die Lage versetzen, das Zuschlagen von Terroristen vorweg zu verhindern. Nicht erst abwarten, bis es passiert ist und die Täter dann dingfest machen, sondern bevor überhaupt ein solcher Akt stattfindet, zugreifen und ihn nicht stattfinden lassen. Das war ja auch der Grund, weswegen Schäuble so stolz war letztes Jahr, als das gelungen ist oder gelungen sein soll. Da hat er bewiesen, erstens, wie nötig die Gesetze sind und zweitens, wie gut die innere Sicherheit in dieser Abteilung bei uns bereits funktioniert. Dieser Standpunkt der Prävention, auf das will ich an dieser Stelle erstmal das Augenmerk richten, ist nicht der normalen Verbrechensbekämpfung. Der Standpunkt der normalen Verbrechensbekämpfung ist erstmal der, dass Leute nach begangener Straftat aufgespürt werden, verurteilt und eingesperrt werden. Es gibt zwar auch im Strafrecht den Gesichtspunkt der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, wie das im Juristendeutsch so schön hält, und das Ideal der verbrechensfreien Gesellschaft. Das ist natürlich in der Politik auch immer zu unterwegs. Aber trotzdem muss man erst mal festhalten, das ist nicht das Prinzip, nach dem das Strafrecht normalerweise verfährt. Das kann man schon an den sehen, was im Strafgesetzbuch drinsteht. Das Strafgesetzbuch ist nämlich ein Katalog von lauter Taten, die in unserer schönen Gesellschaft tagtäglich passieren, und nicht ein Katalog von Taten, die nicht mehr vorkommen, weil der Staat sie alle vorweg verhindert hat. Die werden in einer Statistik registriert, die nennt sich dann Kriminalstatistik. Sie werden von der Polizei verfolgt und aufgeklärt oder auch nicht und von der Justiz so oder so abgestraft. Der Rechtsstaat geht in seinen normalen Abteilungen davon aus, dass eine Minderheit seiner Bürger immer zu straffällig wird. Und dafür unterhält er ja auch seinen ganzen Apparat, der dafür da ist, um mit diesen Rechtsbrechern fertig zu werden. Das macht der demokratische Staat deshalb so, weil er die Rechtstreue seiner Bürger als Leistung ihres freien Willens will. Der Staat hierzulande, der gewährt seinen Bürgern Freiheit zur Verfolgung ihrer Interessen. Und zu dieser Freiheit gehört auch die freie Entscheidung, diese Interessen mit rechtsförmigen Mitteln zu verfolgen oder das Gesetz zu brechen, sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen, um an Geld ranzukommen oder zu klauen. Und die Vorschriften, die der Staat den Leuten in beiden Hinsichten macht, rechtsförmig ist, sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen, verboten ist, zu klauen, sind immer Angebote und Drohungen an diesen freien Willen. Das soll der Mensch halt gefälligst selber entscheiden, was er da an Risiken eingehen will und ob er es nicht doch für zielführender hält, sich an die Gesetze zu halten bei der Verfolgung seiner Interessen. Der potenzielle Dieb soll selbst zwischen Rechtsbruch und den Folgen und der Rechtstreue entscheiden. Da gesteht der Staat tatsächlich den Bürgern ein Stück weit eine Berechnung zu und setzt darauf, dass die Berechnung in aller Regel für die Einhaltung der Gesetze ausschlägt. Das nennt man übrigens Rechtsfrieden, wenn das in einem Land so ist. Und es gibt ja auch Staaten, kennt ihr ja sicher alle, wo das nicht so ganz der Fall ist. Das ist die Art und Weise, wie der Staat die Leute zur freiwilligen Unterordnung unter die Gesetze des Eigentums zwingt und weswegen er eben auch ständig damit rechnet, dass es immer eine Minderheit gibt, die das nicht schafft oder das nicht will. Und das ist auch der Grund dafür, warum im normalen Strafrecht der Staat weder jeden Rechtsbrecher erwischen will und auch nicht Verbrechen flächendeckend verhindern will. Er will, dass im Großen und Ganzen seine Bürger das Recht achten und Rechtsbruch die staatsrechtlich zu verfolgende Ausnahme bleibt. Und wenn das so ist, dann ist aus seiner Sicht im Prinzip auch immer alles in Ordnung. Die Gesellschaft geht ihren Gang, alle halten sich im Großen und Ganzen an das, was ihnen geboten ist und stellen keine größere Störung der Ordnung dar, die die Voraussetzung für das Gelingen aller staatlichen und ökonomischen Zwecke in diesem Lande ist. Dieses Interesse an berechnender, moralisch untermauerter Unterordnung, unter freiwilliger Unterordnung, unter die Gesetzeslage, dieses Interesse hat der Staat gegenüber Leuten, die er als seine Feinde definiert, von vornherein nicht. Deren Willen bestimmt er von vornherein als gegnerischen. Und deren Berechnungen sind, rechtlich gesehen, allesamt Ausdruck eines von vorn bis hinten bösen, unrechtmäßigen, rechtsfeindlichen Willens. Zu deren Willen stellt der Staat sich von vornherein rein negativ. Der muss am besten von vornherein in seiner Betätigung gehindert werden und unschädlich gemacht werden. Was kann man diesem Sachverhalt entnehmen? Naja, ich meine Folgendes. Dieses schöne Grundrecht auf freie Entfaltung, was ich eben versucht habe, seinem Inhalt nach zu bestimmen, jeder darf im Rahmen der gegebenen Rechtsordnung seine Interessen frei verfolgen. Dieses Grundrecht auf freie Entfaltung ist keineswegs so etwas wie ein irgendwie vorstaatliches, elementares Recht, was man sowieso hat. Und der Staat tritt dann irgendwie nachträglich hinzu und schützt es. In dieser Unterscheidung, wem gestehe ich das zu, dass er berechnend vorgehen darf, wem gestehe ich das von vornherein nicht zu, stellt der Staat klar, dass er das Recht gewährt. Und er stellt zweitens klar, an welche grundsätzliche Bedingung er die Gewährung dieses Rechts knüpft. Und diese grundsätzliche Bedingung heißt: Der Inhaber dieses Rechts hat die Staatsgewalt als absoluten und rechtmäßigen Herrn darüber anzuerkennen, wie man diesen Willen überhaupt betätigen darf. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man hierzulande das Recht auf Entfaltung der freien Persönlichkeit umgekehrt betätigen darf. Und wer das nicht tut, hat vom Staatsschutzstandpunkt aus dieses Recht verwirkt. Es ist schon richtig, wenn Leute angesichts der Maßnahmen, die der Staat in dieser Abteilung heutzutage vollbringt, einen Eingriff in die bisher gültigen Grundrechte entdeckt. Ja, das tut er. Er verändert die Art und Weise, wie die ausgeübt werden können. Man sollte nur aus diesem Eingriff einen korrekten Schluss darauf ziehen, wie die Sache mit den Grundrechten von Anfang an gemeint war und nicht denken, bis gestern waren sie ja noch ein heiliges Recht, an das der Staat sich halten musste und ab heute oder ab gestern sind sie das nicht mehr, weil er sie in seinem Kernbestand untergräbt. Nein, worauf der Staat zurückkommt beim Staatsfeind, ist der Ausgangspunkt, von dem her er diese Rechte überhaupt gewährt. Die prinzipielle Verpflichtung des Staatsbürgers darauf, seinen Staat, in dem er lebt, als die absolute Lebensbedingung anzuerkennen und deswegen alle rechtlichen Vorschriften, die der erlässt, als Lebensbedingung für die Verfolgung der eigenen Interessen zu akzeptieren. Im Zuge dieser Präventionszielsetzung. Das ist mein zweiter Punkt unter der Abteilung. Ist ja der Staat auch dazu übergegangen, die Privatsphäre ein bisschen neu zu definieren. Und die Logik, aus der heraus er das macht, ist ja auch nicht schwer zu ermitteln. Wenn Terroristen sich ununterscheidbar machen von normalen Bürgern, wenn sie ihre Verbrechen im Geheimen planen, wenn sie sich dafür üblerweise auch noch aller Instrumente einschließlich des Internets bedienen, die alle anderen normalen Bürger auch benutzen, dann kann man eben nur rausfinden, wer ein Terrorist ist, wenn man auch alle Bürger unter Bewachung stellt. Das ist die logische Konsequenz aus diesem Standpunkt, dass man die vorweg erwischen will. So gesehen sieht der Überwachungsstaat diese Frage rein sicherheitstechnisch, nämlich so, dass er sich fragt, welche neuen Paragraphen es hier braucht und welche und wie sie zu der bisherigen Rechts- und Verfassungslage passen. Der Schäuble sieht die Sache übrigens ganz schlicht, der leugnet schlicht, dass es ein Eingriff in die Privatsphäre ist und dabei beruft er sich einfach darauf, auf das alte Argument, das man ja schon immer kennt, wer nichts vorzuwerfen hat, hat von diesen Maßnahmen auch nichts zu befürchten. Leider Gottes ist es ja so, dass die Frage, ob man sich was vorzuwerfen hat oder nicht, nicht von demjenigen entschieden wird, der was tut, sondern von der Staatsgewalt. Insofern ist diese Einlassung von Schäuble natürlich gelogen. Aber die hat auch eine Wahrheit. Und die will ich nochmal erläutern an dem, wozu eigentlich die Privatsphäre in diesem schönen Lande gut ist. Wenn man sich unter der Privatsphäre eine Abteilung vorstellt, in der man tun und lassen kann, was man will, liegt man ja sowieso völlig daneben. Das weiß ja auch jeder. Aber zumindest das soll man ja denken. Es gibt einen Bereich, den der Staat ausdrücklich verfassungsmäßig von seiner Kontrolle ausnimmt. Brief- und Fernmeldegeheimnis, Recht auf die eigenen Daten und dieser Vorschriften mehr. Und das will der Staat übrigens auch so und das will er auch weiter so haben, weil dass Bürger ihre Freiheit für ihr privates Fortkommen nutzen sollen und können, das unterstellt ja, dass sie eben auch eine Sphäre haben, in dem sie ihre Zielsetzungen verfolgen, denen dieses private Fortkommen dient. Und das ist eben in dieser Gesellschaft der Bereich, wo sie ganz bei sich sind und der, wo sie eigentlich das tun, worum es ihnen im Leben geht, was sie dann ja offenbar 4/5 des Tages übrigens nicht tun, aber das ganz nur ganz nebenbei. Die Staatsgewalt kündigt diesen Standpunkt der Privatsphäre gar nicht, wenn sie sagt, den Terroristen eine Privatsphäre zuzugestehen, ist ein einziges staatliches Versäumnis. Sie kündigen den Standpunkt nur insofern, und der geht eben vom Standpunkt des Staates mit flächendeckender Überwachung total gut zusammen, dass natürlich diese Privatsphäre für Missbrauch gegen den Staat, für verbrecherische Taten und für Terrorismus nicht gemacht ist, genauso wenig wie die Unschuldsvermutung und insofern der normale Bürger sein Leben fröhlich weiterleben kann unter staatlicher Bewachung und nur die wirklich ernsthaft kontrolliert werden, die es auch verdienen. Der Staat legt richtig Wert darauf, dass diese Sorte Kontrolle ein rechtlicher und politischer Sonderfall ist und dass er auch ein solcher Sonderfall bleiben soll. Und das tut er auch deswegen, weil er ja gar nicht aus dem Verkehr ziehen will, dass er der Gesamtheit seiner Bürger natürlich ganz prinzipiell erstmal traut und nicht misstraut. Es ist ja sogar umgekehrt. Dieser ganze Standpunkt der inneren Sicherheit beruht auf der bürgerlichen Angepasstheit des allergrößten Teils der Menschheit. Dass der Rest der Menschheit alles macht, was von ihm verlangt ist, dass der Rest der Menschheit sich eben gar nicht in irgendwelchen Sorten von staatskritischen oder gar feindlichen Gedanken oder Taten rumtreibt, ist überhaupt die praktische Voraussetzung dafür, dass die paar falschen 50er dann erwischt werden können. Und auf diese Voraussetzung baut der Staat übrigens auch, wenn er seine Überwachungsmaßnahmen einrichtet. Im Prinzip ist ja sogar die Kooperation des Bürgers bei der Terrorismusbekämpfung erwünscht. Er soll auf verdächtige Sachen achten. Auch das Denunziantentum kommt dabei durchaus zu seinem Recht. Also die Unterscheidung hebt der Staat überhaupt nicht auf, wenn er sich gleichzeitig dazu entscheidet, eine flächendeckende Kontrolle von Daten und sonstigen Eigenschaften seiner Bürger einzuführen. Das Ganze läuft hinaus auf die Neudefinition einer besonderen Art von Straftätern, die es eigentlich so im bisherigen Strafrecht in dieser Zugespitztheit in der Tat nicht gibt. Straftäter, die, und das unterscheidet sie sogar noch von politischen Straftätern, die es bisher nach dem Recht auch schon gibt, Straftäter, die von vornherein als welche behandelt werden müssen, die sich außerhalb des Rechts stellen, außerhalb der rechtlichen Gemeinschaft, in denen Staat und Bürger organisiert sind, und für die deswegen auch Umgangsweisen, Rücksichtnahmen nicht mehr gelten, die der Staat für seine Bürger auch dann in der Regel noch gelten lässt, wenn er sie für verbrechensverdächtig hält, wenn er sie unter dem Gesichtspunkt festhält, rauszukriegen, was sie denn getan haben, um sie einsperren zu können. Deswegen ist sehr zu Recht im Zuge dieser ganzen Diskussion die Frage aufgekommen, wie steht es denn eigentlich mit dem Folterverbot? Wie steht es denn eigentlich damit, dass der Staat sich in sein Recht reingeschrieben hat, bestimmte grausame Umgangsweisen mit Verdächtigen gehören sich bei uns nicht? Die schließen wir ganz prinzipiell bei der Strafverfolgung aus. Soll, kann, muss das denn auch für Terroristen gelten? Sie haben vielleicht mitgekriegt, dass irgendwann im letzten Jahr oder im vorletzten, weiß ich nicht mehr genau, irgendein Vertreter unseres Verfassungsschutzes zu Protokoll gegeben hat, er fände überhaupt nichts dabei, Ergebnisse fremder Geheimdienste, die unter Folter erzwungen worden sind, zu benutzen. Schließlich wäre eine Information. Und da könnte man sich doch nicht darum kümmern, wo sie herkommt. Folterverbot und Unschuldsvermutung. Das sind zwei Arten und Weisen, wie der Staat selbst noch dann, wenn er Leute dingfest gemacht hat, wenn er Leute verdächtigt, eine Straftat begangen zu haben, wie er die noch als welche behandelt, die prinzipiell in ihrem Willen durch die Staatsgewalt anerkannt sind. Bei der Unschuldsvermutung geht der Staat so vor, dass er sagt, ich will ja auch wirklich nur diejenigen, nur denjenigen meiner Bürger mit meiner strafenden Gewalt kommen, die sich wirklich außerhalb der Rechtsordnung gestellt haben. Es geht ihm um die freiwillige Unterordnung der Bürger unter sein Recht, also geht es ihm auch darum, dass sie seiner Rechtsordnung zustimmen. Und deswegen verpflichtet er sich darauf, sorgsam zwischen Rechtsbrechern und braven Bürgern zu unterscheiden. Und deswegen verbietet er sich bestimmte Umgangsweisen oder sich oder seinen Polizeiorganen bestimmte Umgangsweisen mit Verdächtigen, weil er sagt, da kommt ja die Rechtsordnung in Unordnung, wenn ich dort diese Unterscheidung gar nicht mehr gelten lasse, sondern mit Gewalt Geständnisse erzwinge, die sich dann vielleicht hinterher als verkehrt herausstellen. Die Leute sollen sich positiv zur Rechtsordnung stellen und deswegen verpflichtet der Staat sich darauf, auch dann, wenn er sie als verdächtigt, Rechtsbrecher zu sein, anzuerkennen als welche, die einen freien Willen haben, deren freier Wille geachtet wird, die das Recht haben, sich deswegen einen Verteidiger zu holen, die das Recht haben, sogar im Prozess zu lügen, die also sich und ihr eigenes Interesse gegen den Staat selbst noch dort nach seinen Regeln verteidigen dürfen, wo er selbst das Ziel verfolgt, sie dingfest zu machen und einzusperren. Diese ganze Abteilung, wie gehe ich mit Leuten um, die verdächtigt sind, um sicherzustellen, dass wirklich nur die eingesperrt werden, die es verdienen und die guten Bürger schadlos davonkommen, dass wirklich nur die eingesperrt werden, die sich gegen meine Rechtsordnung vergangen haben und nicht Hinz und Kunz. Dieses Prinzip hebt der Staat in der Tat gegenüber den Terroristen ein Stück weit auf. Die ganze Debatte, die zurzeit läuft, über die Frage, was sind das überhaupt für welche? Sind das überhaupt welche, die überhaupt Rechte gegenüber dem Staat haben können? Oder muss man die nicht rein, von vorn bis hinten, als Objekt der Staatsgewalt verfolgen? Diese Debatte beruht, wie ich zu zeigen versucht habe, auf der ausgänglichen Feinddefinition aus dem Urteil über die Leute, die sind ja prinzipiell welche, die sich außerhalb meiner Rechtsordnung gestellt haben und die deswegen es auch gar nicht verdient haben, in irgendeiner Weise als Rechtssubjekte anerkannt zu werden.